Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema eine wissenschaftliche Karriere in der Medizin. Herz oder Verstand?
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich darf heute wieder sprechen mit Marcel Langenbach, den du aus radiologischen Podcasts kennst. Und wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht. Marcel, wir haben ja schon mal gesprochen über deinen Auslandsaufenthalt in Amerika. Und da hast du geforscht und genau dahin wollen wir, nämlich in den Bereich Forschung, Wissenschaft in der Medizin. Hi erstmal, Marcel, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Kai, ja, vielen Dank für die Einladung.
Das mit der Wissenschaft ist ja so eine Sache. Also das, was ich immer so mitbekommen habe, ist, dass es immer so ein Scheidepunkt ist. Bleibe ich in der Uniklinik oder möchte ich in der Uniklinik die Uni-Karriere weiterführen, dann muss ich auch wissenschaftlich arbeiten. Oder mache ich die klinische Versorgung und gehe in die normale, in die normalen Kliniken, vielleicht lasse ich mich nieder. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, dass man das so zweiteilen muss. Meine erste Frage an dich wäre: Wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte wissenschaftlich arbeiten? War das eine reine Karriereentscheidung oder war das eine Herzentscheidung?
Ja, also Wissenschaft ist ja quasi, soll Wissen schaffen. Ich glaube, das ist ja auch der Kern, warum wir das betreiben im Alltag. Und tatsächlich ist es so, in der Uniklinik ist die Wissenschaft, Forschung, wie aber auch die Lehre, Bestandteil des Arbeitsvertrages. Man ist ja meistens wissenschaftlicher Mitarbeiter im ärztlichen Dienst und nicht nur rein Arzt. Das heißt, wie du genau gesagt hast, in der Uniklinik gehört das einfach dazu. Meistens in den kleineren Krankenhäusern, wo der Fokus auf der klinischen Versorgung liegt, gar nicht so sehr, was ein bisschen schade ist. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, ich glaube, jeder im Medizinstudium, dem läuft die Wissenschaft oder die Forschung und die irgendwo über den Weg. Man sieht Paper, man bekommt Paper in Vorlesungen gezeigt, da heißt es, da gab es eine Studie zu XY, da kamen ganz tolle Ergebnisse raus, die ist schön im New England Journal oder im Lancet oder so veröffentlicht worden und so weiter. Und dann kommt man irgendwann, das ist der erste Weg, und dann kommt man irgendwann über die Doktorarbeit, glaube ich, häufig dann mal zum ersten Mal an das wissenschaftliche Arbeiten. Und mein Weg dann im Grunde war wirklich auch, wie es dann so ist, nach der Doktorarbeit, dass ich gesagt habe, irgendwie macht es aber Spaß, Sachen zu beforschen, die irgendwie vielleicht doch irgendwie einen Mehrwert für die Patientenversorgung bekommen. Also quasi vor allem Fokus auf die klinische Forschung. Können wir gleich mal drauf eingehen, wo es das eigentlich für Forschungsfelder gibt. Und dann war das jetzt ein stetiger Begleiter während meiner Assistenzarztzeit, nach meiner Assistenzarztzeit jetzt in den USA und jetzt dann aber auch während der Karriere sozusagen jenseits des Facharztes.
Genau, also vielleicht kannst du das einmal sagen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wissenschaftlich tätig zu sein? Also mit Wissenschaft verbindet man ja häufig so dieses Bild, dass man vor dem Mikroskop sitzt, im Labor sitzt und vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt zur klinischen Basis verloren hat. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten sollte man sich vielleicht auch vor Augen führen, bevor man so Entscheidungen trifft?
Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Forschung zu machen, auch gute Forschung zu machen. Und wie du gesagt hast, es ist natürlich keine abschließende Liste, aber so eine grobe Unterteilung ist, man hat im Grunde ein Wet Lab, das ist, wie du sagst, das klassische, man sitzt vor dem Mikroskop, arbeitet mit Präparaten oder arbeitet zum Beispiel auch mit Tieren, in einer Tierversuchsanstalt, mit Mäusen, Schweinen, wie auch immer, und ist da sozusagen in dieser Grundlagenforschung tätig, also quasi Sachen, die recht weit vom klinischen oder weiter vom klinischen Einsatz entfernt sind und erstmal in Modellen, an Tieren, im Labor, wie auch immer, getestet werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es die klinische Forschung und da zählen auch die klinischen Studien, die man so aus der Pharmazie zum Beispiel kennt, Medikamentenstudien dazu, wo neue Stoffe, neue Verfahren, in meinem Fall neue bildgebende Möglichkeiten bei Probanden oder PatientInnen eingesetzt werden und dann geguckt wird, was kommt dabei raus. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, es wird aber zu weit quasi placebo-kontrollierte Studien und so weiter. Meistens ist das dann prospektiv, das heißt, man hat eine Idee, man hat einen Plan und dann startet man quasi, ja, schließt einfach Patienten ein, die kommen. Die dritte Möglichkeit ist im Grunde dann eine retrospektive Studien, das heißt, man guckt sich sozusagen Daten an, die schon da sind und das sind meistens auch klinische Studien, das heißt, man guckt Patienten an, die eine bestimmte Erkrankung hatten, was mit denen passiert ist oder sowas. Das sind quasi so die drei großen Säulen der Forschung, ohne dass es jetzt abschließend ist, weil es ist sehr detailliert am Ende und sehr teilweise auch kompliziert.
Klar. Was würdest du denn sagen, was man braucht und was man sich vielleicht vor Augen führen muss, bevor man in dieses Abenteuer Forschung sich stürzt? Was sind so wichtige Voraussetzungen? Worüber muss man sich klar sein, wenn man das macht?
Abenteuerforschung ist ein schönes Bild. Das ist ja manchmal ein bisschen wie auf hoher See, weil man natürlich nicht weiß, was rauskommt. Man hat eine Idee davon, was rauskommt, aber man weiß es am Ende nicht. Und das kann auch manchmal sehr frustrierend sein. Was ist wichtig? Also zunächst mal rauszufinden, ist es was für mich? Möchte ich quasi Forschung machen? Habe ich da Spaß dran oder interessiert mich die klinische Arbeit mit den Patientinnen viel mehr? Dann, das ist eine ganz ehrliche Entscheidung und jeder, der sagt, ich möchte nur klinische Arbeit machen, hat meinen größten Respekt. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, man möchte Forschung machen, muss man sich auch bewusst sein, dass es häufig sehr frustrierend ist. Aber man muss sich dann natürlich ein Fach suchen, ein Thema suchen, das einen interessiert. Meistens hat man ja, wenn ich jetzt sage, in der Radiologie, hat mir als Fach gefallen, aber thematisch hatte ich natürlich als Student keine Ahnung. Und dann ist es wichtig, einen guten Mentor zu finden. Also jemanden, der ein bisschen am Anfang an die Hand nimmt, sei es im Studium schon in Projekten, sei es dann während der Doktorarbeit da extrem wichtig, sei es aber auch während der weiteren Zeit zu sagen, hey, ich habe die Ideen, weil auf die kommt man am Anfang gar nicht. Was ist wichtig? Diesen Überblick hat man gar nicht. Und sagt, hey, pass auf, lass uns das mal so machen, probier das mal aus, mach das so. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man Leute, also eine Forschungsgruppe hat, einen Mentor, aber auch Gleichgesinnte in der Abteilung oder in dieser Forschungsgruppe, dass man an einem Strang zieht und auch manchmal über manche Täler, die es wesentlich häufiger gibt, wie die Berge, hinwegkommt.
Wo du sagst, das ist häufig frustran mit der Forschung, da gehen auch schon mal Sachen daneben. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, ein starkes Warum zu haben, wie man so schön sagt. Ich glaube, darüber muss man sich auch vorher im Klaren werden, ne? Also, dass man Forschung jetzt nicht betreibt, um Forschung zu machen oder weil es sich cool anhört oder weil es vielleicht auf dem Lebenslauf gut aussieht, sondern dass man ja auch dahinter, ja, eine Intention hat, wie du es vorhin gesagt hast. Also die Wissenschaft ist ja dafür da, dass die Medizin sich weiterentwickelt, dass mehr Wissen entsteht, das hoffentlich dann auch früher oder später dem Patienten, der Patientin zugutekommt.
Ja, definitiv. Also diese Motivation, da gab es letztens in der Radiologie eine Studie von aus dem Norden, die haben untersucht oder haben ein paar Fragebogen rausgeschickt, was denn die Motivation für die Forschung ist. Und tatsächlich ist es wirklich 50-50, diese intrinsische Motivation, zu sagen, ich möchte einen Mehrwert schaffen, was auch das höchste Ziel der Wissenschaft ist. Aber man muss ehrlich sein, nicht jede Studie, die man durchführt, schafft einen wirklichen Mehrwert oder schafft es, in der täglichen Routine oder so eingesetzt zu werden. Das ist leider wirklich nur ein Bruchteil der Studien. Und der zweite Aspekt ist natürlich ganz klar, ich möchte meinen Titel haben, meine Habilitation, ich möchte meine wissenschaftliche Karriere voranbringen, weil ich vielleicht eines Tages Universitätsprofessor werden will. Das darf auch definitiv eine Motivation sein, sollte aber nicht die einzige sein, weil sonst macht man häufig nicht die beste Wissenschaft.
Würdest du sagen, dass es wichtig ist, wissenschaftlich zu arbeiten, um ein guter Arzt zu sein?
Nein. Ich glaube nicht, dass die eigene wissenschaftliche Arbeit, und deshalb bin ich auch der Meinung, dass ein Titel, also ein PD oder eine Habilitation oder auch ein Professorentitel nicht zwingend gute klinische Arbeit widerspiegelt. Was es aber definitiv mit sich bringt, ist, dass man sich mit wissenschaftlichen Arbeiten auseinandersetzt und Studien, die publiziert werden, einordnen kann und sich für sich nutzen. Also das ist das, was wichtig ist. Und zwar, was eine gute Studie von einer schlechten Studie zu unterscheiden. Das ist sicherlich wichtig und das sollte man können. Und weil nur so kann man Ergebnisse, die auf der ganzen Welt entstehen und publiziert werden, auch für sich von der Praxis bis hin zum großen Krankenhaus umsetzen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, weil das medizinische Wissen, das wächst ja exponentiell und vielen Kolleginnen und Kollegen fällt es, glaube ich, schwer, da den Überblick zu behalten. Ich glaube, wissenschaftliches Denken und wissenschaftliches Arbeiten kann da sehr helfen, den Überblick zu behalten, so halbwegs. Wie machst du das eigentlich? Also du bist ja weiterhin wissenschaftlich tätig, aber bist auch in der klinischen Versorgung. Wie machst du das, dass du versuchst, auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben und ja, so die aktuellen Studien zu kennen?
Ja, es ist nicht ganz einfach immer. Es sind halt so viele Studien, die publiziert werden und man kann nur einen Bruchteil dessen erfassen, weil einfach, ich glaube, wenn man alles lesen möchte, da würde man nicht mehr fertig werden. Ich habe aus meinem Fachgebiet, aus der Radiologie, die 2-3 wichtigsten Journals. Die meisten Journals haben Newsletter, wo die einmal pro Woche die wichtigsten Publikationen einmal rumschicken. Das gleiche habe ich dann vom New England Journal und vom Lancet, einfach weil es natürlich sehr renommierte Journals sind. Und meistens scrolle ich dann einmal durch die Mails durch und schaue, was von den Artikeln für mich interessant ist oder was mich generell einfach interessiert, weil das Thema jetzt irgendwie interessant ist. Und dann muss man ehrlich sagen, man liest nicht den ganzen Artikel, man liest meistens nur den Abstract. Wenn man nur so eine grobe Idee davon haben möchte und wenn es halt einen interessiert, muss man dann halt wirklich in die Tiefe gehen. Aber so mache ich das und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Daneben halt dann auf Konferenzen zu gehen und auch das kann man eben sagen, wenn man in einem bestimmten Thema ist, in einem bestimmten Fach, auf die Konferenzen gehen und sich da auch mal die Vorträge anhören, weil da natürlich auch sehr viele Menschen rumlaufen, die Ahnung haben von dem, was sie tun und das häufig auch in einem ganz guten, zusammenfassenden Rahmen einem vermitteln, dass man in einer Stunde oder einer halben Stunde Vortrag viel mehr mitnehmen kann, wie man durch jedes Lesen nach der Arbeit am Wochenende, wie auch immer, schaffen könnte.
Wenn du noch mal ein bisschen zurückschaust auf deine wissenschaftliche Karriere, was waren so die größten Hürden? Was war so das im Nachhinein so das Schwierigste für dich, um überhaupt ja so in den Bereich zu kommen, dass du sagst, ich konnte gut arbeiten, das war ein gutes Umfeld für mich, um wissenschaftlich tätig zu sein?
Größten Hürden oder beziehungsweise das, was einem oder immer noch, wenn ich ehrlich bin, mich immer noch teilweise fertig macht, ist die mit der Frustration umzugehen. Also man muss eine extrem hohe Frustrationstoleranz haben und das sagt einem auch jeder, der wissenschaftlich auch schon lange tätig ist. Man hat viel mehr Paper und Anträge in der Schublade liegen, die abgelehnt worden sind, wie die angenommen worden sind. Also es ist tatsächlich, ich habe Paper, die sind bei 5, 6, 7 Journals abgelehnt worden, bevor sie dann irgendwann mal angenommen worden sind. Ich habe Anträge geschrieben für Fördergelder, wo ich super von überzeugt war, die abgelehnt worden sind. das gehört einfach dazu und damit muss man lernen, umzugehen. Und da hilft es auch, wenn man jemanden als Mentor oder Mentorin hat, die sagt, ja, das ist einfach so. Und ich glaube, das, was ich eben schon mal gesagt habe, dass man ein Umfeld findet, welches nicht zu kompetitiv ist, eine gewisse Kompetition oder quasi ein gewisses Kräftemessen gehört dazu, sicherlich, aber nichtsdestotrotz zu viel ist auch nicht gut. Und man sollte für sich ein Umfeld finden, das einen fordert und fördert, im besten Fall beides parallel.
Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich nehme auch so eine gewisse Skepsis gegenüber Wissenschaft, insbesondere in der Medizin, wahr. Also, dass das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen überspitzt wahrgenommen wird, dass alles irgendwie überprüft wird und alles durch Studien belegt werden muss. Wie würdest du sagen, kann man dieser Skepsis begegnen, insbesondere wenn jetzt mal über evidenzbasierte Medizin spricht? Das ist ja was extrem Wichtiges, um unsere therapeutischen Entscheidungen auch abzusichern und dem eine Grundlage zu geben.
Also ich glaube, man muss einfach ein gewisses Vertrauen auch haben in die Studien, die veröffentlicht werden, dass zumindest in den hochrangigen Journals, dass die auch entsprechend geprüft worden sind. Wenn ich an meine Publikation in höheren Journals zurückdenke, ist das schon, also es ist ja immer ein Überprüfungsprozess. Wenn man reicht ein Paper ein, dann wird es von Gutachtern begutachtet, dann gibt es Kommentare, ob das angenommen werden kann, ob das noch überarbeitet werden muss und so weiter. Die sind schon sehr kritisch häufig. Und da wird das ja schon mal einer gewissen Qualitätskontrolle unterzogen. Also meistens, bis quasi so ein Paper, zumindest in den besseren Journals, veröffentlicht wird, ist das schon einen gewissen Qualitätssicherungsprozess durchlaufen. Dann, wenn wir an evidenzbasierte Medizin denken, sprechen wir über Leitlinien, und eine Leitlinie wird ja nicht sofort geändert, wenn nur irgendwie eine Studie auf den Markt kommt, die eine Sache gefunden hat, die jetzt vielleicht darauf hindeutet, dass irgendwas geändert werden muss, sondern meistens müssen ja schon sehr fundierte Studien sein oder mehrere Studien, und dann wird es Leitlinienkonferenzen, wo ja auch sehr viele Leute sitzen, die meist sehr viel Ahnung von dem haben, über das sie dort reden, besprochen, und dann geht ja sowas erst in eine Leitlinie ein. Also es ist ja ein langer Prozess, es dauern ja manche Sachen auch sehr lange, und da ist, glaube ich, schon sehr viele Stufen drin, die eine Qualitätssicherung beinhalten. Was man natürlich nicht verhindern kann, und schwarze Schafe gibt es auch immer, die gibt es auch in der Wissenschaft, dass Ergebnisse erfunden werden, geschönt werden, verändert werden, wie auch immer. Aber das als Leser so rauszufinden, schwierig, aber doch gut, wenn man mit einer gewissen Skepsis, einer natürlichen Skepsis oder einer gesunden Skepsis an die gesamte Thematik herangeht, aber nicht alles gleich super kritisch hinterfragt.
Marcel, ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage, das muss jetzt kommen in diesen Zeiten. Wie ist das mit KI, mit neuen Technologien im Hinblick auf Wissenschaft? Was hat das für einen Einfluss aus deiner Sicht? Werden die Prozesse, die Abläufe dadurch einfacher? Gibt es da Bereiche?
Ja, schwieriges Thema. Natürlich KI-Forschung, also dass man quasi Studien macht, wo KI beforscht wird, gibt es mittlerweile sehr viel, und das ist ja schon seit einigen Jahren. Was jetzt aber tatsächlich ein anderes Thema ist und was, glaube ich, fast noch gefährlicher ist, ist die Verwendung von den Programmen wie ChatGPT zum Beispiel, die dazu genutzt werden, ganze Paper zu schreiben. Und da wird vieles nicht mehr überprüft. Ich kann bei ChatGPT reinschreiben, schreib mir ein Paper zu Computertomographie der Leber bei Schweinen mit einem neuen Verfahren. Und dann kommt dann ein fertiges Paper raus, und das ist extrem schwierig. Ich bin ja auch Gutachter bei einigen Journals, das dann rauszufiltern. Und das ist gefährlich, weil da häufig auch Fehler entstehen und dann aber halt irgendwo sich festsetzen. Also das ist in heutigen Zeiten, also jetzt nicht die Forschung, also eine Studie, die sich mit KI-Themen beschäftigt, also dass wir zum Beispiel in der Radiologie Algorithmen haben, um Lungenknötchen zu finden oder Hirnmetastasen. Das ist was anderes, aber sondern dass man KI nutzt, um Studien zu planen oder durchzuführen, ohne dass man selber wirklich Ahnung davon hat. Das halte ich für sehr gefährlich.
Und die letzte Frage, die ich noch habe an dich, Marcel, ist: Angenommen, ich wäre jetzt ein junger, aufstrebender Medizinstudent und ich würde darüber nachdenken, in die Forschung zu gehen und mich wissenschaftlich zu engagieren. Was wären so deine wichtigsten Tipps an mich?
Also natürlich dann erstmal an ein Institut gehen, wo Forschung betrieben wird, sprich meistens in der Universitätsklinik. Es gibt natürlich auch noch andere Forschungsinstitute, die medizinische Forschung machen, also zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht das, Helmholtz macht das, also gibt es noch verschiedene Forschungseinrichtungen. Das ist die erste Voraussetzung, dann ein Thema oder einen Themenbereich finden, einen Fachbereich, der einem Spaß macht, zu sagen, ich bin jetzt Chirurgie interessiert, dann macht jetzt irgendwie hämato-onkologische Forschung vielleicht nicht so sonderlich Sinn. Wenn ich jetzt sage, ich bin Kardiologe oder mich interessiert das Herz, brauche ich jetzt nicht in die Orthopädie gehen. Also da sozusagen seinen Bereich finden und dann einfach mal schauen, was es da für Strukturen gibt. Jetzt bieten ja die meisten Unis mittlerweile Modellstudiengänge an. So auch da, wo ich tätig bin, das hat natürlich den Vorteil, dass man im Werbenstudium solche Seminararbeiten durchführen muss. Und da hat man schon mal erste Berührungspunkte. Und wenn einem das gefällt, dann kann ich da bleiben und fragen, hey, macht ihr Studien? Kann man euch da irgendwie unterstützen? Also wirklich da aktiv auf die Leute zugehen und zu sagen, ich möchte es einfach mir mal angucken. Da spricht ja normalerweise nichts dagegen. Es ist aber meist weniger spektakulär, wie man sich das vorstellt, und häufig auch sehr langwierig. Also so eine Studie geht jetzt meistens nicht in 1-2 Monaten, sondern es ist ein Prozess, der durchaus mal 1-3 Jahre dauern kann. Also da jetzt nicht verwundert sein, wenn man jetzt sagt, oh, da passiert ja gar nichts. Es dauert einfach manchmal, und da einfach mal zu sehen, wo möchte ich hin, welche Leute kann ich ansprechen, steht vielleicht auf der Website jemanden, der Leiter für einen Forschungsbereich ist, kann ich dem mal eine Mail schreiben, gibt es regelmäßige Forschungsmeetings, kann ich da vielleicht mal hingehen, mir das angucken, einfach so in diese Strukturen langsam reinwachsen, weil es ist einfach, gute Forschung braucht Zeit. Das geht nicht, geht meistens nicht in Monaten, sondern ist eher eine Frage von Jahren.
Ich glaube, man muss auch nicht Angst haben, dass man jetzt mit einem Forschungsprojekt, dass man sich für den Rest seines Lebens festlegt. Man kann ja auch wirklich ein bisschen in die Strukturen reinschnuppern und gucken, ob es funktioniert oder nicht.
Definitiv. Ich habe auch meinen Forschungsschwerpunkt, also ich bin in der Radiologie geblieben, aber ich habe auch meinen Forschungsschwerpunkt verändert auf dem Weg. Ist einfach manchmal so.
Hey Marcel, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, auch wieder neue Impulse bekommen hat, das zu überprüfen, was er gerade macht, ob er auf dem richtigen Weg ist oder sie. Ich denke...
Ja, und definitiv nicht frustriert sein, also nur nicht frustrieren lassen. Es ist einfach... Ein manchmal sehr steiniger Weg, aber wenn man die Motivation hat, von selber das zu machen, lohnt er sich, aber man sollte sich nicht damit quälen, sondern wenn man sagt, das ist einfach nichts für ihn, dann braucht man es auch nicht. Es gibt so viele gute Ärzte oder Ärztinnen auf dieser Welt, die nie groß Forschung gemacht haben und trotzdem tolle, vielleicht sogar bessere Ärztinnen sind.
Gutes Schlusswort. Marcel, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Ich glaube, wir wollten noch über onkologische Bildgebung sprechen. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir sprechen, würden wir wahrscheinlich wieder ein radiologisches Thema nehmen. Aber wir wollen auch noch über Doktorarbeiten sprechen. Du bist wirklich ein vielseitiger Gesprächspartner. Vielen Dank für heute.
Tu, was ich kann.
Vielen Dank für heute und bis bald.
Mach's gut, Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.